was eigentlich mein Führungsleben verändert hat, war 2 Jahre, nachdem ich endlich Chef war und wahnsinnig viel zu tun hatte, bin ich nach Frankfurt zu meinen Eltern, habe die besucht, haben zusammen irgendwie, glaube ich, Weihnachten gefeiert. Und dann habe ich gesagt, und wisst ihr eigentlich auch, dass ich jetzt Chef bin? So, ganz stolz. Und das sollten die jetzt mit mir feiern. Und dann feiern die auch schön mit mir und freuen sich auch schön mit mir, bis mein Vater, der alte Grieche, irgendwann am Tisch fragt, angenommen, dein Team wäre griechische Demokratie und angenommen, dein Team wählt dich. Nicht dein Chef sagt, du bist Chef, dein Team wählt. Würdest du dann auch Chef sein?
Autsch.
Das hat mir wirklich den Boden weggezogen, weil ich da saß und zum ersten Mal nach 2 Jahren gedacht habe, nee, das glaube ich eben nicht, dass sie das machen würden. Die würden mich nicht wählen. Und diese Frage hat mich dann weitere 2 Jahre begleitet, bis ich sagen konnte, okay, jetzt knappe Mehrheit, aber ich gewinne, aber knapp. Und nochmal 2, 3 Jahre, weiß ich nicht, bis ich sagen konnte, ich glaube, jetzt habe ich die absolute Mehrheit in diesem Haus. Und deswegen sage ich, mit einem Wochenende ist es nicht getan. Es ist so viel zu verändern, so viel, was ich vorher halt falsch gemacht habe und warum ich sicher war, die wählen mich nicht, musste ja in einer längeren Zeit verändert werden.
Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär.
Herzlich willkommen zu den Führungsgefühlen. Schön, dass ihr dabei seid. In dieser Folge habe ich eine Frau zu Gast, zu der mir vor allen Dingen ein Wort einfällt: Energie. Und wenn man von Gilbert Bécaud mal gesagt hat, dass es der Monsieur 100.000 Volt ist, dann muss man bei Maria wirklich noch eine Schippe draufpacken. Da ist so viel mehr als 100.000 Volt. Woher sie diese Energie nimmt, das werden wir heute hoffentlich erfahren. Herzlich willkommen, Maria Balaura.
Hallo Christiane, schön, dass ich hier sein darf. Hallo.
Ja, schön, dass du da bist. Toll, Maria, dass es geklappt hat und dass wir uns heute hier treffen und dass du deine Energie mit mir teilst. Du bist eine Kollegin, du machst Führungscoachings, du machst Beratung, du machst Training, vor allen Dingen auch oder lange Zeit auch zum Thema Verkauf. Du bist Verkaufs- und Medienexpertin und du warst selbst ganz lange Führungskraft. Und seit 2024 verfolgst du ein weiteres Projekt, die Montagsfreude. Und tatsächlich ist es genau das, was du auch versprühst. Unglaubliche Freude, unglaubliche Lebensfreude und das ist einfach wunderschön. Und bevor ich dich frage, wie du wurdest, was du bist und welche Stationen du auf diesem Weg so abgeklappert hast, wie hast du heute Morgen für Lebensfreude gesorgt bei dir?
Ich habe eigentlich jeden Morgen so meine Rituale. Ich bin Morgenmensch, also früh aufstehen und dann sorge ich immer für Ordnung. Dann renne ich ganz schnell zum Sportstudio, weil ich abends einfach zu faul bin oder weil ich tagsüber dann nicht mehr will. Also das mache ich morgens oder gar nicht, mache ich heute auch. Und ich habe das Glück, direkt an dem schönsten Wochenmarkt Berlins zu leben. Also bin ich dann direkt nach Sport auch über den Wochenmarkt gelaufen und habe eingekauft. Und ja, das alles macht mir Lebensfreude.
Wunderbar. Und wie früh musst du dann aufstehen?
Also ich muss ja nicht, aber egal ob Feiertag, ob Urlaub, irgendwie ist inzwischen auch so eine innere Uhr. Ich bin zwischen 6 und 6:30 nicht nur wach, sondern dann auch wirklich aufgestanden, weil ich, wenn ich wach bin, dann auch nicht mehr liegen mag.
Okay, genau. Also kein Snuseln, sondern ein
Nein, raus aus dem Bett.
Genau. Dein Rezept für Lebensfreude, wunderbar. Ja.
Und meistens gelingt mir das sogar, meistens, also fast immer, außer ich muss fliegen oder irgendeine Bahn erwischen, das mache ich sogar alles ohne Wecker, also weil das so die innere Uhr ist, ja.
Okay, unglaublich. Das könnte ich nicht. Ich bin ja eher so der Typ Snuseln und ohne Wecker geht gar nichts. Aber ich schlafe abends ganz ohne Wecker ein. Oh, Wunder. Und werde morgens auch nicht ohne Wecker wach, jedenfalls nicht um 6:30. Okay, aber lass uns nicht weiter über Wecker und Snuseln reden, sondern lass uns über dich reden. und über deinen spannenden Weg und die spannenden Dinge, die du schon gemacht hast. Maria, was oder wer hat dich denn in die Position geführt, in der du jetzt bist?
Eigentlich mein Werdegang. Also das war eine ganz logische Folge. Ich habe in den 90er Jahren, bin ich nach Berlin gekommen und habe eine Chance bekommen, als sich die Medien privatisiert haben, Radio wie TV, ne, da kam ja alles hoch von Sat.1 über RTL und eben auch en masse Radiosender. Da habe ich eine Chance bekommen, Werbezeiten zu verkaufen. Und dachte erst, weiß jetzt auch nicht, habe es aber probiert und habe ziemlich schnell festgestellt, alles klar, okay, das hat mit ganz viel Glaubwürdigkeit zu tun, mit ganz viel mit anderen Menschen reden und mit anderen oder andere auch überzeugen oder vielmehr sie unterstützen in das, was sie wollen, hat ganz viel mit Kompetenz zu tun, wissen, was man da anbietet. Und dann war das so ein wettbewerbsintensiver Markt, weil ich arbeitete in Berlin mit weiteren 35 weiteren Privatsendern, die alle irgendwie über diese Werbung, die wir generiert haben, leben mussten. Und das fand ich dann irgendwann sportlich und gut und toll. Und so entstand dann mein Werdegang. Ich habe einen guten Job gemacht. Und dann wurde ich irgendwann im Laufe der Jahre stellvertretende Verkaufsleiterin, dann Verkaufsleiterin. Dann haben wir immer mehr Sender integriert. Dann waren wir eine Vermarktungsgesellschaft, eine große. Und dann wurde ich Geschäftsführerin. Bin aber on the job praktisch aufgestiegen. Also wirklich praktisch. Habe parallel dann ersten Bachelor, dann MBA in Media Management gemacht und habe irgendwann, als ich so mein Team zu führen hatte und festgestellt habe, boah, also das läuft hier nicht so, wie du willst oder du kannst es einfach nicht, habe ich mich weitergebildet und habe die Ausbildung als systemisch interaktiver Coach gemacht, weil ich da, das ist jetzt auch 20 Jahre her, aber irgendwie ist jedes Kundengespräch, jedes Mitarbeitergespräch, alle Gespräche, die man führt, sind irgendwie ja, mehr Coaching als alles andere. Das hat mir dann auch noch sehr geholfen. Und ja, nach 16 Jahren aktiver Tätigkeit für verschiedene Medien, ich wechselte dann auch in die Online-Branche, dachte ich, ja, jetzt, das habe ich parallel zu meinem Job eh gemacht, habe ich gedacht, Mensch, jetzt mach dich mal frei und versuch das, was du kannst oder was du bisher eben operativ gemacht hast, anderen beizubringen. Und so führte das dann zur Beratung. Und das ist auch wieder, das war 2007, als ich gestartet habe, das ist auch wieder so viele Jahre her, die Zeit rast.
So bist du in der Beratung gelandet. Maria, du hast verschiedene Sachen gesagt, an denen ich jetzt gerne anknüpfen würde. Das allererste, das klang so schön gefühlig, du hast eingangs gesagt, du hast die Chance bekommen, einen Job zu machen, also da zu verkaufen. Und du sagtest, ah, ich weiß jetzt auch nicht, aber ich habe es probiert. Mhm. Was hat dich dazu gebracht, den Mut oder die Energie oder was auch immer aufzubringen, etwas zu probieren, von dem du erstmal gar nicht wusstest, ob du es eigentlich willst? Also es hörte sich an, als wärst du, ich will nicht sagen reingestolpert, aber so ein bisschen schon.
Ja, das war auch so. Ich hatte mich bei diesem Radiosender beworben auf eine Stellenanzeige hin, die sie als Assistentin ausgeschrieben hatten für Marketing. Und zu der Zeit gab es kein Online, keine Mails, das gab's ja alles nicht. Und als ich die Anzeige gesehen habe, war das irgendwie schon 3-4 Tage zu spät. Also rief ich erst an, ob es überhaupt Sinn macht, sich noch zu bewerben. Und dann haben wir uns eine Weile unterhalten. Das war eine Chefin, die ich da anrufe, also später meine Chefin, aber es war eine Frau, mit der ich da telefoniert habe. Und dann habe ich gesagt, ich bin spät, ich habe die Anzeige erst jetzt gesehen. Macht es überhaupt noch Sinn, eine Bewerbung einzuschicken? Und dann haben wir irgendwie, die hat Fragen gestellt, ich habe geantwortet und so weiter und so fort. Und dann hat sie gesagt, ja, das macht Sinn, kommen Sie mal vorbei. Und dann bin ich gleich praktisch mit meinen Unterlagen hin. Und dann sagte sie ganz frech irgendwie und selbstverständlich, also die Stelle Assistenz ist längst belegt. Also die gibt es nicht mehr, die war sofort belegt. Aber ich fand sie am Telefon gut und sie konnten gut reden. Und ich denke, sie würden auch in den Job reinpassen im Außendienst. Und das war tatsächlich so. Also ich habe mich ja für was ganz anderes beworben gehabt. Okay. Und durch diesen Anruf, lohnt sich's überhaupt noch so spät, kam ja dann dieses völlig andere. Aber ich war dann da und dann habe ich natürlich gefragt, was ist denn das? Und ich kann mich erinnern, dass ich auch sowas sagte wie, wie ist es dann Klinkenputzen? Also das habe ich sogar selbst so genannt. Und dann, die sagte da ganz souverän, ja, wenn sie es so nennen wollen, ist es auch das, ja.
Und es hat dir aber keine Angst gemacht, offensichtlich. Oder du hattest, also Klinkenputzen ist ja eigentlich ein Vorbehalt, ne? Aber du hattest offensichtlich keine Angst.
War es, glaube ich, auch für mich. Und ich hätte mit dir nicht weiter geredet, wenn das jetzt nur telefonisch wäre oder wenn es der Job wäre, der so ausgeschrieben wäre. Aber nun war ich da. Ich bekam, das war der ehemalige RIAS 2, der dann RS 2 wurde. Ich bekam diese Stimmung in diesem Sender mit. Ich bekam eben die Kollegen mit, die diesen Job schon machen. Ich konnte mit ihr reden und ich hatte auch sofort ein Draht oder ein Vertrauen mit ihr. Ich konnte über den Job ganz viel fragen, aber weil ich vor Ort war, natürlich auch eine Menge so erfühlen oder auch sehen. Es war nicht nur so eine blinde Bewerbung, sage ich mal. Konnte auch genau das fragen, eben mit Klinkenputzerei und wie das funktioniert und was das bedeutet und provisionsabhängig und wie lange hat man denn da Probezeit im Sinne von, wie lange kann ich mich hier probieren und was, wenn es nicht klappt. Und das war so ein intensives Gespräch in einer so lebendigen und auch intensiven Welt, weil ich ja da war schon. Und dann habe ich gedacht, ja Mensch, ja, nee, das ist toll. Und was mich am meisten gereizt hatte, muss ich sagen, dann kannst du dein Gehalt bestimmen, je nachdem, wie fleißig du bist oder wie kompetent du bist. Das war natürlich, war 25 und das war für eine 25-Jährige, das war irgendwie so eine neue Welt, die sich aufgemacht hat. Und ja, so kam ich daran und das war genau richtig von ihr gemacht, mich dahin zu holen erstmal und mir das so zu präsentieren, statt nur am Telefon zu sagen. Diesen Schritt und auch dieses, das probiere ich jetzt mal, das habe ich nie bereut, aber immer wieder habe ich daran zurückgedacht, was das für ein Glück auch war. Das ist ja, das hat ja auch mit Glück zu tun, ne? Da erstmal 3 Tage zu spät zu sein und überhaupt erstmal anzurufen, ins Gespräch zu kommen. Dann, dass sie es so gemacht hat, nicht am Telefon gleich gesagt hat, nee, aber Verkäuferin können sie werden. Also es war alles schon auch mit ganz viel Glück und für mich aber genau das Richtige, das zu tun.
Ich finde es spannend, dass du das so erzählst, weil wenn ich so Revue passieren lasse, was ich in den Gesprächen mit unterschiedlichen Führungskräften entdeckt habe, dann kommen da so ein paar Punkte für mich raus. Also was ich immer mehr lerne und immer mehr entdecke, ist, Führungskräfte machen Führungskräfte. Jetzt bist du nicht da sofort in eine Führungsposition gegangen, aber in eine ganz neue Position, die dich dann entsprechend weitergeführt hat. Also ganz oft ist es so, dass der Entwicklungsweg eben nicht unbedingt davon gesteuert ist, dass man ein Ziel gesetzt hat und ganz konsequent darauf hinarbeitet, sondern dass sich plötzlich Türen öffnen, dass man Zuspruch bekommt, dass man Menschen begegnet, dass man eine Atmosphäre aufnehmen kann.
Dass und andere dass das zu einem sehen auch, ne?
Genau.
Jetzt halt ins Wort, aber sie hat ja etwas durchs Telefon erstmal gesehen oder gehört. Dann hat sie das vor Ort gesehen. Ich hatte dann leider Pech, weil die war genau 3 Monate noch da, als ich dann anfing. Ja. Aber auch wieder Glück, weil auch der neue Geschäftsführer, der kam, der entwickelte sich tatsächlich sehr schnell auch zu meinem Mentor. Auch da jemand, der mich gesehen hat, der mich wahrgenommen hat. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das so das Wichtigste ist für eine Führungskraft, die Menschen sehen. Oder ihnen auch wirklich das Gefühl vermitteln, dass sie gesehen werden.
Ja, absolut. Also Führung macht Führung und das hat damit zu tun, dass man den Leuten zuhört und dass man genau, dass man sie sieht, dass man sie wahrnimmt im Ganzen, wie sie sind. Und auf der anderen Seite, dass man sich wahrnehmen lässt, ja, dass man sich sichtbar macht. Und ich finde, das hat nichts zu tun mit dieser vielbesagten Visibility. Ich finde, es hat was damit zu tun, dass man sich zeigt, wie man ist. Dass man die Fragen stellt, ja, dass man nicht zögert, so wie du. Ich rufe da jetzt mal an und frage, ob das überhaupt noch Sinn macht. Ja. Und nicht, ich brenne da jetzt gerade mal ein Feuerwerk ab, damit die auch sehen, wie toll ich bin. Ne? Das ist ja eine ganz andere Herangehensweise. Also ein Faden, den ich gerne noch aufgreifen würde. Du hast gesagt, als du dann stellvertretende Verkaufsleiterin, Geschäftsführerin geworden bist, bist du so in diese Führungsrolle hineingeglitten und hast On-the-Job-Führung gelernt, bis du dann irgendwann die Entscheidung getroffen hast, dass du eine Coaching-Ausbildung machen willst, weil du sagtest, eigentlich sind alle Gespräche, die du als Führungskraft führst, auch Coaching-Gespräche. Nichtsdestotrotz, du hättest ja auch ein Führungsseminar machen können, das weiß nicht, bei irgendwem. Wie bist du darauf gekommen, dass du ausgerechnet diese Coaching-Skills brauchst, um besser in Führung gehen zu können?
Ja, die Coaching-Ausbildung war so mehr oder weniger das Ende eines ganz langen Prozesses in meiner Führung. Also ich steige da auf als junge Frau, 27, in einem wettbewerbsintensiven Markt mit immer Zielen, die erreicht werden müssen, immer mehr machen müssen, immer mehr Konkurrenz irgendwie. Und da war unterwegs, habe ich viele Fehler gemacht. Also das weiß man eben nicht. Ich habe eine ganze Menge Fehler gemacht. Und natürlich hatte ich auch hier und da Führungsseminare, dieses berühmte ein Wochenende irgendwo hinfahren und irgendwie was lernen. Aber das ist ja nicht das Nachhaltigste, was es gibt, um wirklich Führung zu lernen. Mhm. Und dann kam ein Tag.
Außer, stopp mal kurz, kurze Unterbrechung. Außer man macht sie bei mir. Aber
entschuldige. Bei dir hält es dann ganz lange nach. Aber also, sind wir ehrlich, also Führung hat doch ganz viel auch mit eigenen Stärken zu tun, mit eigenen Schwächen, mit Entwicklung, Stärken und Schwächen. Das hat mit ganz viel Begleitung auch zu tun. Und wer denkt, an einem Wochenende ist alles gelernt? Und ich dachte das tatsächlich früher. Ich gehe irgendwo ein Wochenende hin und das waren geniale Trainer und das waren tolle Wochenenden. Nur 3 Tage nach diesem Wochenende lässt das nach, weil es übernimmt dich ja doch wieder dein Alltag, das, was du gelernt hast all die Jahre. Und wenn mir jetzt sagt, dass an einem Wochenende Verhaltensweisen, Glaubenssätze, Motive, die in einem tief verankert sind, wirklich geändert werden können, das glaube ich ihm nicht. Und deswegen, ich bin auch nicht dafür, Führung nur an einem Wochenende jemandem beizubringen. Es sei denn, man kommt zu dir. Aber sonst bin ich nicht dafür. Ich bin für Begleitung und ich bin diese Theorie und diese Begleitung inklusive eben diesem Alltag, der ja oft auch Stress bedeutet, der schnelle Entscheidungen oder schnelle Reaktionen erwartet und der eben beim Doing das Neue integriert. Deswegen, ja klar, ich hatte ganz viele Seminare, aber was eigentlich mein Führungsleben verändert hat, war 2 Jahre, nachdem ich endlich Chef war und wahnsinnig viel zu tun hatte und bin ich nach Frankfurt zu meinen Eltern, habe die besucht, haben zusammen irgendwie, glaube ich, Weihnachten gefeiert. Und dann habe ich gesagt, und wisst ihr eigentlich auch, dass ich jetzt Chef bin? So, ganz stolz. Und das sollten die jetzt mit mir feiern. Und dann feiern die auch schön mit mir und freuen sich auch schön mit mir, bis mein Vater, der alte Grieche, irgendwann am Tisch fragt, angenommen, dein Team wäre griechische Demokratie. Und angenommen, dein Team wählt dich. Nicht dein Chef sagt, du bist Chef, dein Team wählt dich. Würdest du dann auch Chef sein?
Autsch.
Oh Gott, das hat mir wirklich den Boden weggezogen, weil ich da saß und dachte, zum ersten Mal nach 2 Jahren gedacht habe, nee, das glaube ich eben nicht, dass sie das machen würden. Die würden mich nicht wählen. Und diese Frage hat mich dann weitere 2 Jahre begleitet, bis ich sagen konnte, okay, jetzt knappe Mehrheit, aber ich gewinne, aber knapp. Und nochmal 2, 3 Jahre, weiß ich nicht, bis ich sagen konnte, ich glaube, jetzt habe ich die absolute Mehrheit in diesem Haus. Und deswegen sage ich, mit einem Wochenende ist es nicht getan. Es ist so viel zu verändern, so viel, was ich vorher halt falsch gemacht habe und warum ich sicher war, die wählen mich nicht, musste ja in einer längeren Zeit verändert werden. Du kannst ja auch nicht befehlen. So, ab sofort könnt ihr mir vertrauen, weil mein Vater gesagt hat, weil ich ein Seminar hatte. Ich musste das immer wieder neu zeigen, dass ich mich da verändere und mir selbst das ja auch zeigen. So, und jetzt zum Coaching, um jetzt die Klammer zu schließen. Und als ich dann ganz viel tatsächlich meiner Meinung nach gut gemacht habe und ich auch das Feedback von meinem Team bekommen hatte, dann ist es wieder der Ehrgeiz in mir. Wie kann ich das jetzt noch ein bisschen toppen? Was kann ich jetzt noch besser machen? Und so kam die Ausbildung zum Coach noch on top. Aber ich war da unterwegs schon viele Meilen gelaufen, dass ich sagen kann, okay, das jetzt habe ich's.
Ich finde es toll, weil das, was du sagst, ist Wasser auf meinen Mühlen. Und es ist mir wichtig, es ist nicht abgesprochen, dass diese Botschaft kam. Aber aus meiner Perspektive ist Führung ein krasser Weg der Persönlichkeitsentwicklung.
Genau.
Und was man halt schnell, ja, wie soll ich sagen, was schnell verwechselt wird, ist, dass man denkt, Führung ist vor allen Dingen eine Technik und ein Handwerkszeug. Das gehört auch dazu. Und das kann man gut auf Führungsseminaren lernen. Aber
genau.
Ich finde vor allen Dingen, Führung ist ein Beziehungsgeschehen. Und Beziehung lerne ich tatsächlich nicht an einem Wochenende.
Ja.
Auch bei mir nicht. So ehrlich muss ich sein. Aber vielleicht könnte man bei mir lernen, dass Führung Beziehung ist und was es heißt, in Beziehung zu sein. Also, aber genau das zu lernen und sich zu entwickeln, um eine Beziehung, und zwar nicht die freundschaftliche Beziehung, die man im Privatleben pflegt, oder die Liebesbeziehung, die man pflegt, ja, sondern eine professionelle Beziehung, in der Nähe und Distanz eine große Rolle spielen, die zu leben und die zu gestalten, das ist harte Arbeit. Und das ist ein ganz, ganz großer Anteil daran, sich selbst als Person zu entwickeln. Hat ganz, ganz viel mit dem eigenen Menschsein zu tun, wie man auf sich blickt.
Sehe ich ganz genauso.
Mhm. Oh Mann, ja. Also ein weiter Weg dahin mit vielen Fehlern, die du auch gesagt hast, trotzdem immer wieder angepiekt. Du hast irgendwann mal zu mir gesagt, in einem anderen Gespräch, du kannst auch Vollkatastrophen. Jetzt hast du hier schon ganz...
Das habe ich wohl damit, in welchem Kontext?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber irgendwann hast du es mal gesagt, ich kann auch Vollkatastrophen. Was würdest du sagen, von den Fehlern mal abgesehen, die du in den frühen Jahren deiner Führungstätigkeit gemacht hast, wenn das nicht zu persönlich ist, welche Art Katastrophen waren denn da? Aber vor allen Dingen, wie ist es dir gelungen, die immer wieder zu durchleben und deine Freude nicht zu verlieren? Denn nichtsdestotrotz stehst du ja hier und strahlst und bist voller Energie. Also ganz offensichtlich haben Katastrophen deiner Lebensenergie und deiner Lebensfreude keinen Abbruch getan.
Also wenn ich jetzt, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang ich das gesagt hatte mit der Vollkatastrophe.
Ich weiß es auch nicht mehr, ehrlich gesagt.
Aber wenn mich jetzt das Wort so, wenn ich es jetzt so höre und was mich da so triggert mit Vollkatastrophe, ist tatsächlich ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Und ich glaube, jeder, der eine Weile gelebt hatte, und ich gehe jetzt mit schrammen Schritten auf die 60 zu, also habe ich einiges hinter mir. Ich hatte eine Phase, die auch lange, lange Jahre dauerte, von 2009 bis 2016 ungefähr. Und diese Phase war, wenn ich so nennen kann, eine Vollkatastrophe, weil so ziemlich alles, was ich mir aufgebaut hatte, bis dahin zusammengebrochen war. Von Beziehungen, von Erfolgen, von Freundschaften, von auch Familie, von Todesfällen, von Pleiten, von einem Startup, das ich an die Wand gefahren habe, von Verlusten. Ich konnte unterwegs kaum atmen, so viel passierte, und traute mich teilweise nicht ans Telefon, weil wieder eine Katastrophe auf mich wartete. Also das waren so, so, so schlimme Jahre. Und die auch andauerten, also ohne so zwischendurch mal Luft zu kriegen und das Nächste und das Nächste. Und das war eine, wenn ich heute Vollkatastrophe denke, dann denke ich genau an diese Phase, an diese Jahre. Tatsächlich kann ich jetzt zurückschauen, und ich meine, in diesen Phasen sieht man einen dann nicht, ne? Deswegen kannst du nicht, du siehst jetzt meine Lebensfreude wieder und meine Energie wieder. Aber in der Phase zeigst du dich nicht, da rennst du ums Überleben und du weißt auch gar nicht, wie du das alles machst, dass du überlebst, weil du nur jeden Tag funktionierst. Aber irgendwann bist du durch, und ich kann mich erinnern, so Mitte 2016 warst du das erste Jahr, wo ich mal durchatmen konnte nach all diesen Jahren. Und dann habe ich so zurückgeschaut, und deswegen mag ich auch Krisenmanagement so sehr, deswegen bin ich sowohl haupt- als auch ehrenamtlich da auch sehr aktiv. Du guckst zurück und denkst, okay, warum hast du das jetzt alles geschafft? Was waren deine Ressourcen? Was hast du aktiviert, dass du das geschafft hast? Und mit dem Wissen, was du an dir selbst aktivierst, weil am Ende landest du bei Krisen nur bei dir selbst. Wenn du weißt, was du aktivieren kannst, wenn du weißt, was dich stark macht, dich da rausgebracht hat, mit dieser Rückreflexion, mit diesem Zurückgucken, was war's denn? Damit kann ich heute tatsächlich sagen, okay, cool, unkaputtbar. Also wenn du da nicht dran gebrochen bist, was kann jetzt noch passieren? Und dieses Wissen, auch egal was passiert, das Leben geht hier immer hoch und runter, in jedem Bereich. Ich weiß jetzt, wie es geht. Ich aktiviere wieder meine Ressourcen und dann schaffe ich das. Dann gehe ich auch da durch. Wobei ich doch denke, dass alles auf einmal und 6, 7 Jahre am Stück ich nicht nochmal möchte, aber... Aber ich weiß jetzt, wie das geht, da durchzugehen. Und wenn ich das gemeint habe, ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern, wann ich das gesagt habe, dann ist das, was mich jetzt so erinnert an Vollkatastrophen und wie man da durchgeht, ja.
Jetzt hast du gesagt, diese Rückschau auf die Krisenzeit und der Blick auf Ressourcen lehrt dich, ich kann das überstehen, ich überlebe das, und das schenkt dir eine Zuversicht, die dich nach vorne blicken lässt und sagt, okay, muss jetzt zwar nicht kommen, aber wenn, dann darf ich darauf vertrauen, dass ich es kann. Kannst du trotzdem sagen oder ein Beispiel geben für eine der Ressourcen, mit denen du diese Krise bewältigt hast?
Ja, zu der Zeit, das weiß ich, weil ich es ja rückblickend für mich ausarbeiten wollte, ne, damit ich das weiß. Deswegen weiß ich alle noch. Eine war, wenn alle Säulen auch zusammenbrechen, ich war ja kerngesund. Und es gibt diesen Spruch, der Gesund hat 1000 Wünsche, der Kranke nur einen. Und ich war kerngesund. Also dachte ich, komm schon, du hast deine Gesundheit, du bist physisch gesund, du bist mental gesund. Jetzt schaffst du das. Das war das eine. Das andere ist, auch wenn viel zusammenbrach, auch im sozialen Netz, taten sich dann trotzdem Menschen hervor aus diesem sozialen Netz, die ich vielleicht auch all die Jahre nicht gesehen habe, nicht so wahrgenommen habe, wie sie tatsächlich für mich da waren. Und das waren dann, zu der Zeit kam es mir so vor wie, huh, wer schickt die denn jetzt, dass sie mir helfen? Und das war was ganz Besonderes. Das hast du schon erwähnt und das weiß ich auch, dass ich das habe. Ich habe viel Energie. Ich habe diese Energie und die kommt auch zuweilen daher, dass ich so einen Glaubenssatz habe, alles, was du machst und was du bist, machst du aus dir heraus. Ne? Natürlich, ich habe Glück, ich habe Menschen um mich, aber im Grunde kommt die Kraft aus dir heraus und die musst du jetzt wieder zurückaktivieren, damit du da durchgehst. Und dann gibt's noch sowas, und das muss ich aber erwähnen, obwohl das so klein klingt, zu der Zeit, als ich in dieser Krise steckte, kam so eine neue Sportart auf, die hieß Zumba. Mhm. Und die habe ich entdeckt und dann bin ich da rein, wollte mir das angucken. Und diese eine Stunde auf lateinamerikanische laute Musik, tanzen, Endorphine verrückt werden lassen, schwitzen und lachen und alles vergessen. Diese eine Stunde war wie Urlaub aus diesem gesamten Chaos, den ich da zu bewältigen hatte. Und ja, und das alles hatte ich mir aufgeschrieben, was dir jetzt hilft. Und heute ist, was übrig bleibt, okay, du hast immer noch ein sehr, sehr solides soziales Netz. Das pflege ich jetzt auch ganz anders. Vielleicht war ich auch all die Jahre davor einfach nicht gut genug für dieses Netz. Jetzt gehe ich anders damit um. Ich bin immer noch gesund oder kerngesund und mache auch viel dafür. Ich achte sehr darauf, dass ich gesund bleibe, weil das eine Riesenressource ist. Und dann gibt's ja Bewegung, Sport, Tanz. Das hat mir geholfen. Anderen hilft was anderes. Aber das gilt's eben rauszukriegen. Aha. Und mit diesen Ressourcen, und ich muss sagen, das übertrage ich auch viel auf meinen Job, speziell bei den Führungskräften, die, ja weiß Gott, die letzten Jahre durch so unglaublich viele Krisen durch mussten, immer noch durchgehen und wahrscheinlich auch noch durchgehen müssen oder werden in Zukunft, wer weiß, was noch alles passiert. Und wenn ich das sehe, wie gut die meisten ihren Job machen, wie gut die meisten nicht nur sich selbst dadurch organisieren, nicht nur ihre Mitarbeiter dadurch organisieren, sondern eben alles, wofür sie zuständig sind, ja, für ihr Haus, ihre Marke, ihr Unternehmen, ihre Finanzen. Und da muss ich wirklich sagen, und dann erinnere ich sie, wenn ich mit denen zu tun habe, hallo, da stecken Kräfte und Stärken dahinter, das sind Ressourcen, warum du so gut durch bist, weil oft handeln wir teilweise richtig stark und perfekt und wissen es nicht. Und diese Reflexion, was ist es denn, warum ich so gut durchkomme? Das ist ja die Essenz einer Führungskraft. Erst mit der Corona, ich meine, Corona war für uns alle ein Schock. Aber alle Mitarbeiter schauen zur Führung und hoffen, dass die jetzt Bescheid weiß, wie es geht. Und die behandeln die Führung ja teilweise auch so, als wüssten sie jetzt schon seit 10 Jahren, was Corona ist. Aber es war für uns ja alle neu. Und trotzdem haben die meisten das wirklich exzellent hinbekommen. Mit allem, was auf sie zukam, an wie geht's jetzt weiter, es war eine Gesundheitskrise, es war eine familiäre Krise, es war eine wirtschaftliche Krise, es war so viel, aber die haben das geschafft. Und dann kommen die gerade so durch, dann kommt ein Krieg und dann kommt noch ein Krieg und dann kommt die Migrationskrise und dann über allem schwebt die Klimakrise. Also die müssen gerade eine ganze Menge bewältigen und ich sehe meine Aufgabe sehr darin, sie zu erinnern, was ihre Kraft ist, die sie da durchbringen.
Du hast damit die Frage beantwortet, die mir jetzt die ganze Zeit auf der Zunge lag, nämlich also was reizt dich dann da dran? Offensichtlich reizt dich an Krisen der Blick nach vorn und den Zuspruch geben zu können, man kann das schaffen, man kommt da durch, es gibt Wege, da durchzukommen. Ich würde gern nochmal, weil du so viele Punkte genannt hast.
Darf ich da mal reingehen?
Na klar.
Krise ist ja per Definition ungewollt, schwierig. Es ist ja eine, wenn du so willst, üble Zeit, aber per Definition zeitlich begrenzt. Es ist eine Phase. Und selbstverständlich müssen wir da nur durch. Krise ist ja nicht ein Level von, du lebst jetzt immer so. Krise ist eine Phase, die gerade schwieriger ist. Und deswegen, ja genau, aktivieren, wie gehe ich da durch? Weil am Ende der Krise komme ich raus. Also wie? Wer bin ich dann? Was habe ich gelernt? Was habe ich hier als Ressource eingebracht, um durchzugehen? Was habe ich ja schon, um hier durchzukommen? Und wer will ich danach sein? Deswegen, wenn schon per Definition eine Phase ist, dann kann man sich auch organisieren, da durchzugehen.
Per Definition, ich bin da nicht ganz so in Anführungsstrichen krisensicher wie du, was die Definition angeht. Aber ich meine, dazu gehört auch, dass Krise immer eine Phase der Entscheidung auch ist.
Mhm.
Also ne, wo man quasi ja irgendwie an der Gabelung steht. Und ich glaube tatsächlich, dass wir viel stärker, als wir denken, in der Entscheidung sind und das auch beeinflussen können, wo es lang geht.
Eine Nacht, zwei Menschen und ein Fall, der Amerika bis heute spaltet. Hallo, ich bin Malte Asmus und in der neuen Folge Tatort Sport rekonstruiere ich den Fall Mike Tyson. Die Begegnung zwischen dem jüngsten Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten im Boxen und einer 18-jährigen Schönheitskönigin. Unstrittig ist, es gab Sex. Strittig ist, war er einvernehmlich. Was danach passiert, wird zu einem der explosivsten Prozesse der 90er Jahre. Es geht um Sex, um Macht, um Hautfarbe, um Klischees, Erwartungen und darum, wem Amerika am Ende glaubt. Tatort Sport, Mike Tyson, Sex, Macht und Hautfarbe. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ich hatte auf deine Ressourcen, die du erwähnt hast, nochmal verweisen wollen, weil du von Gesundheit sprachst, weil du davon sprachst, wie du dich mit Bewegung dafür sorgst, dass du in deine Kraft kommst. Das sind ja so Punkte auch aus dem Stressmanagement, ja, dass jeder den Weg finden muss, was ist quasi die Antwort auf den Druck, auf die Erregung, die ich da gerade spüre, um wieder auf ein normales Level zu kommen. Und für viele ist es, sich auszuschlafen und ganz in Ruhe zu kommen. Ja. Aber es gibt tatsächlich auch viele Arten von Stress, wo es eben genau gut ist, eher nochmal Dampf abzulassen, die Dinge wegzutanzen, wegzusingen, irgendwie kreativ zu verarbeiten oder wie auch immer.
Ja.
Und zu erkennen, dass dieses Verhalten, was man dann an den Tag legt, nicht nur in Anführungsstrichen ein Ventil ist, sondern dass das genau die Ressource ist, die dazu beiträgt, dass man andere Dinge schaffen kann. Ich finde, wenn einem das gelingt, dann gelingt es hoffentlich auch, solche Dinge stärker zu priorisieren und sich dafür die Zeit zu nehmen. Und zum Beispiel morgens um 6 oder um 6:30 wach zu sein oder in meinem Fall sich den Wecker zu stellen und nicht noch die halbe Stunde zu snoozeln, sondern aufzustehen, aufzuräumen und Ordnung zu machen und in den Tag zu starten.
Und ins Sportstudio zu gehen.
Und ins Sportstudio. Okay, mein Sportstudio ist der Pferdestall. Du hast gerade noch was gesagt, was ich einen total spannenden Punkt finde. Und da hätte ich gerne deine Sichtweise, weil du sagtest, in diesen ganzen Krisensituationen, du hast die Krisen der letzten Jahre aufgezählt, die in unserem Umfeld sichtbar geworden sind und mit denen auch Führungskräfte umgehen mussten, angefangen von Corona über Kriege. Alle schauen dann auf die Führung und unterstellen, die wüssten eigentlich jetzt schon seit Jahren, wie es da rausgeht.
Oh ja.
Ich versuche, nicht nur ich, auch neuere Führungsansätze versuchen ja eigentlich ein Bild von Führung zu leben, wo die Führung eben nicht allwissend ist, ja, wo die Führung eben gar nicht die starke Person sein kann, die weiß, wie es geht, eben weil, wie du gesagt hast, für sie selber die Dinge ja neu sind. Wie ist da dein Erleben, wenn du sagst, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen schauen auf die Führungskraft? Wie kann eine Führungskraft damit umgehen, dass es trotz allem immer noch diese Erwartung gibt, als Führungskraft eben dann doch zu wissen, wo es lang geht und wie man Probleme löst? Hast du einen Trick? Oder eine Lösung?
Trick schon mal gar nicht. Ich glaube nie an Tricks. Was du austrickst, trickst dich aus.
Ah, okay.
Aber per se ist ja Führung schon der, der ständig unter Beobachtung steht vom Team. Ne? Also das musste ich auch erfahren. Du gehörst nicht mehr zum Team, vor allem wenn du aufsteigst aus dem Team, aber du wirst dauerbeobachtet. Also man schaut zu dir. Das bedeutet ja eben auch Führung, ne? Man schaut zu einem. Damit muss man erstmal klarkommen. Und jetzt in diesen ganzen Krisen, die hinter uns liegen, ist mir aber genau das aufgefallen bei bestimmt nicht jedem, aber bei sehr vielen Führungskräften, die offen sagen konnten, keine Ahnung, wir werden sehen. Ich habe keine Ahnung. Und darin ist so eine Kraft, weil dann das ganze Team mobilisiert wird, mitzudenken, weil dann überhaupt diese Teamkultur sich schlagartig verändern kann, wenn der Chef immer noch die Führungspersönlichkeit ist, die aber sagt, keine Ahnung, Corona, ich wusste auch nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Keine Ahnung, lass uns mal gucken, wie wir das jetzt machen. Und dann hat er dennoch die Führung, nämlich zu entscheiden, der Weg oder nicht. Und die mussten ja einige Entscheidungen seinerzeit treffen, mit Homeoffice, mit wie machen wir das. Und sieh an, das ist doch super gelaufen. Also das kann man doch mal loben. Ich finde sowieso, wir loben viel zu wenig, was gut gelaufen ist. Wir schauen viel zu wenig, was wir haben. Wir gucken immer nur, was fehlt. Wir schauen nicht, was da ist. Und selbst dieses Nichtwissen, wie ist Führung, die schauen trotzdem zu einem und sagen, ah, guck. Und dieses gemeinsam Ausarbeiten ist vielleicht sogar in Sachen Corona, fiel mir das besonders auf, die allergrößte Stärke gewesen, wie Führung und Team zusammengewachsen ist. Und trotzdem hat aber die Führungskraft selbst im Sagen, ich habe keine Ahnung, die Führung immer noch in der Hand.
Ich habe, also darauf hätte ich gerne, ich weiß nicht, hast du das Copyright, aber darf ich das abdrucken? Selbst das Nichtwissen ist Führung. Das ist ein Hammer, Hammersatz. Ja.
Ja, weil selbst nicht wissen, wie es weitergeht, ist Führung, weil Führung ja auch mit Souveränität zu tun hat. Und Souveränität bedeutet auch zu sagen, keine Ahnung. Lass uns mal gucken. Keine Ahnung.
Danke, dass du das sagst. Ja, dieses,
ja.
Also ich muss auch harte Überzeugungsarbeit leisten in den Coachings, Menschen Mut zuzusprechen, zu sagen, dann sagen sie, dass sie es nicht wissen. Oder bitten sie um Hilfe. Mhm. Sagen sie oder überlegen sie laut, wen sie fragen können. Das ist tatsächlich souverän.
Ja.
Das heißt nämlich, dass ich es nach wie vor im Griff habe, weil ich reflektiert habe, dass ich da gerade etwas nicht weiß.
Genau, genau. Die Souveränität, ganz genau.
Übrigens ist ja ein Satz, du bist Griechin, das heißt, nee, du bist nicht mehr Griechin, du bist Deutsche, aber du hast griechische Wurzeln.
Ich bin beides.
Du bist beides.
Ich bin beides. Genau, ich habe griechische Wurzeln. Aber ich bin hier geboren, hier aufgewachsen, also, aber trotzdem bin ich ja beides. Und hier bin ich zu emotional, deswegen griechisch. Und in Griechenland bin ich zu korrekt, zu ordentlich, zu diszipliniert, zu deutsch, also bin ich da die Deutsche. Und ich habe beides gern.
Okay, ich habe es deshalb nochmal, da kommen wir gleich nochmal hin, aber ich habe es deshalb angesprochen, weil Griechenland, Philosophie, Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß.
Korrekt. Alles kommt von den Griechen.
Genau,
alles
da
kommt von uns
her. Ja, schauen wir doch mal, was wir gleich noch so von euch lernen können. Aber weil wir jetzt bei deinen griechischen Wurzeln sind, du sagtest vorhin, du bist nach Berlin gekommen, also in Frankfurt am Main aufgewachsen, dann hat es dich nach Berlin verschlagen. Aber ich weiß, du bist oft in Griechenland, auch bei deiner Familie. Und deswegen ganz andere Frage. Was heißt denn für dich zu Hause? Also wenn es dich nach Griechenland zieht oder nach Frankfurt zu deinen Eltern oder
genau.
Dann nach Berlin zurück, was heißt für dich zu Hause?
Genau, ich habe hier verschiedene. Ne? Griechenland ist ein Zuhause, Deutschland ist ein Zuhause, Frankfurt, dort geboren, aufgewachsen, meine Eltern leben da noch, ist auch ein Zuhause und Berlin ist mein gewähltes Zuhause. Für mich ist Zuhause, wo es eine Art Kraftort für mich ist. Mein Zuhause ist auch ein Kraftort. Und für einen Kraftort braucht es Liebe, Akzeptanz, dass man ist, wer man ist, Authentizität, dass man sein darf und ist, wer man ist, dass man willkommen ist, dass man so, wie man ist, sogar willkommen ist, dass man sich zeigen kann, dass das ist ein Zuhause, wo man, und ich habe das Glück und habe vier tatsächlich, Deutschland und Griechenland, Frankfurt und Berlin.
Okay.
Aber es ist oft auch bei Freunden zum Beispiel, ist es für mich auch ein Zuhause. Also bei Freunden, die so eng sind, dass ich Teil der Familie bin, dass ich so sein darf, wie ich bin, ist auch ein Zuhause. Und für mich ist meine Arbeit auch ein Zuhause, muss ich sagen. Weil ich es mir so stricke, wie ich bin und weil ich da bin, wer ich bin. Und das ist auch ein Zuhause. Also ein Zuhause, ich glaube sowieso, Zuhause hat man im Herzen als in einem Raum.
Das wäre jetzt nämlich meine Anschlussfrage gewesen. Glaubst du, dass man sich als Führungskraft ein Zuhause schaffen kann oder wie man als Führungskraft ein Zuhause finden kann? Warum frage ich das? Weil ich viele Führungskräfte erlebe, die sich fragen, ob sie am richtigen Platz sind, da wo sie sind. Und die auf der einen Seite diesen Job so sehr wollen und diese Aufgabe so sehr wollen und gleichzeitig große Zweifel haben und es oft lange, lange dauert, bis sie sagen, also da, wo ich jetzt bin, da bin ich richtig. Und ich frage mich immer, was könnte es sein, was Führungskräften dabei hilft, sich in ihrer Führungsrolle zu Hause zu fühlen?
Was ich jetzt nicht so ganz verstanden habe, ich muss mal nachfragen, die lieben zwar ihren Job und die lieben ihre Aufgabe und fragen sich aber dennoch, ob sie da richtig sind oder genau. Wie meinst du?
Weil sie also häufig mit der Fachlichkeit total im Reinen sind, weil aber diese Führungsthemen dann doch immer wieder welche sind, mit denen sie ein bisschen hadern.
Ah, verstehe.
Weil sie das Gefühl haben, sich zwischen den Welten zu bewegen, eben nicht mehr ganz die ExpertInnen zu sein, die sie mal waren, aber vielleicht noch nicht ganz in diesem Führungsding angekommen zu sein. Und ich frage mich immer, welche sozusagen Impulse könnte es geben, um Menschen dabei zu helfen, in ihrem Job ein Zuhause zu finden, sich da wohler zu fühlen. Aber vielleicht hast du die Antwort auch gerade schon gegeben.
Also ich müsste darüber tatsächlich dann philosophieren, bevor ich antworte.
Philosophier mal.
Aber was denke ich spontan? Spontan denke ich, wohlfühlen kann man sich ja, wo man echt ist. Oder ein Zuhause ist ja, wo man echt ist. Und wenn sie jetzt die Aufgabe lieben und ihr Fach lieben und bei der Führung noch nicht Bescheid wissen, dann würde ich, glaube ich, das so ein bisschen tiefer fragen. Okay, was ist es für dich? Und dann ist vielleicht eine Führungskraft, die eher ein Zuhause in ihrem Job sieht, wenn man sich so gern hat, ein Team ist. Ne? Dann ist es mehr so der Teamplayer zu Hause sein. Und dann gibt's aber auch Führungskräfte, die kommen dann nur für 2-3 Jahre und die sind dann so wie Sanierer. Ne? Die müssen wieder etwas nach vorne bringen oder aus der Krise holen. Die würden dann wahrscheinlich ihren Job eher wie so eine Baustelle sehen. Und dann sind sie da der Bauleiter, ja? Damit das alles wieder nach vorne kommt. Dann ist das deren Zuhause. Es gibt durchaus Führungskräfte, die nur ihren Job machen und ihr Zuhause ist definitiv zu Hause bei ihrer Familie, bei ihren 4 Wänden. Auch das muss doch erlaubt sein. Also, oder? Genau. Dann gibt es den Vertriebsprofi, ne? Oder, ne? Wenn man so im Vertrieb ist, die werden wahrscheinlich ihr Zuhause oder ihren Job eher leben und erleben, wenn es eher wie so ein Wettbewerbsarena ist, ne? So sportlich es alles sehen und dann fühlt man sich wohl, wenn man seine Ziele erreicht. Dann ist er da eher zu Hause. Was gibt's denn noch für verschiedene? Der Kreative, der Innovative. Und man sieht ja in Startup-Leben, ne, dass da die Büros nicht Büros sind, sondern dann ist ein Golf-Mini-Abschlagplatz oder dann, ne, dann ist es so anders. Für die ist es aber dann ein Zuhause. Und wenn du mich fragst, die lieben ihren Job und ihr Fach, aber die wissen nicht, was für eine Führung, würde ich dann erstmal sagen, okay, definier doch erstmal, was könnte dich wohlfühlen lassen, ne? Und je authentischer du das lebst, desto mehr ist das dein Zuhause dann. Ich glaube, die Diskrepanz beginnt ja immer da, wo man irgendwelchen Erwartungen von anderen erfüllen muss, wo man irgendwie eine Rolle spielen muss, weil man denkt, dass sie erwartet wird. Wenn man es jedem recht machen muss, auch so ein Irrglaube, jedem recht zu machen, das wirst du nie kriegen, auch in einem besten Team nicht. Weil vielleicht ist es nicht deine Aufgabe, es jedem recht zu machen, sondern eben tatsächlich die Ziele zu erreichen, es nach vorne bringen, jeden zu sehen, eben auch die, denen du es nicht recht machen kannst. Also je authentischer du selbst definierst für dich, wann könnte denn mein Job zusätzlich zum Fach auch emotional ein Zuhause sein, desto eher wird es das auch sein. Aber es liegt an dir, was du willst, was du fühlst. So würde ich da jetzt antworten. Aber vielleicht weiß ich in 3-4 Wochen eine bessere Antwort darauf.
Dann müssen wir die nochmal aufnehmen.
Ich jetzt auch noch arbeiten.
Ruf mich an. Nein, also ich wollte wirklich, ich habe dich gefragt, um mit dir darüber zu philosophieren. Und im Zuhören ist mir so gekommen, das, was du beschrieben hast, das ist ja sehr stark der Ansatz, der danach fragt, was möchte ich wirklich, wirklich? Also was entspricht mir total? Was entspricht meinen Bedürfnissen? Was entspricht meiner Persönlichkeit? Um dann zu gucken, kann ich das auch im Außen irgendwie zum Ausdruck bringen? Und ich glaube tatsächlich, das ist ein Weg. Mir ist aber noch ein Gedanke gekommen, als du jetzt mehrmals den Begriff der Authentizität benutzt hast. Ich finde, es ist ja auch so ein Buzzword, ne, wo viele aufgefordert werden, ja, sei authentisch. Und ich denke dann immer, ach du Scheiße, wer bin ich denn? Also wie bin ich denn authentisch? Und dann wird es ja auch schnell verkrampft. Aber ich glaube, die eigentliche Kunst oder das Geheimnis des Authentischsein ist ja dieses bei sich zu sein.
Ja.
Und also ich bin gerade versucht, meine Frage ad absurdum zu führen, weil ich glaube, das Zuhause, vielleicht findet man das Zuhause gar nicht im Außen, sondern vielleicht findet man das Zuhause auch nur in sich. Und das hat ja auch was damit zu tun, dass ich weiß, was ich will, was ich brauche, womit es mir gut geht. Aber dieses in sich ruhen, das in sich sein, sich seiner selbst bewusst sein, das ist auch was, was ein Zuhause geben kann im Sinne von, da bin ich aufgehoben und da finde ich meine Kraft.
Ja. Widersprechen wollte ich mal bei Authentizität, macht ja Druck, weil genau das Gegenteil ist der Fall. Ne? Wenn du bist, wer du bist, ist kein Druck. Eine Rolle spielen macht Druck, Erwartungen erfüllen macht Druck, aber in dem Moment, wo du bist, das ist alles weg. In dem Moment, wo du 100% Christiane bist, ist kein Druck mehr. Deswegen, ich weiß, dass es ein Buzzword ist.
Du warst mal nie Christiane, aber...
Ich weiß, dass das so ein Modewort geworden ist, aber...
Genau, das meinte ich damit.
Authentisch ist, wie du am spontansten auf etwas reagierst oder mit etwas umgehst. Und deswegen ist Authentizität nicht eine Rolle wieder, die du spielst, sondern das bist pur du. Und da ist kein Druck, da ist gar nichts. Aber definitiv ist dein Zuhause, wer du selbst bist. Genau, deswegen kannst du eigentlich überall zu Hause sein, wenn du weißt, was du willst, was du bist. Und die Menschen folgen natürlich auch jemandem, der ganz sicher er ist. Also so sicher, dass er auch sagen kann, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Da folgt man eher, weil man sich da, und oft findet man auch keine Worte, was eine gute Führungskraft ist. Man fühlt sich da nur sicher.
Ja, es, genau. Es ist das Gefühl von Sicherheit.
Man wird vielleicht nicht mal sagen, oh, den finde ich ja so toll, den mag ich habe den Besten. Selbst das wird nicht kommen, aber vom Gefühl fühlt man sich sicher und kann folgen. Und das ist, finde ich, die beste Form der Führung.
Ich glaube, es gibt auch Neudeutsch ein Wort dafür, was sagt, das resoniert, ja, oder man geht da in Resonanz. Übrigens, das, was wir gerade beschrieben haben, das passt ganz wunderbar zu diesem Modell von Inner Work und in sich sein und dem Gedanken der Selbstführung. Also eine Antwort auf unsere VUCA-Welt und auf eine sich immer schneller verändernde, immer unsicherer, immer krisengeschüttelter werdende Welt ist ja die, je mehr Unsicherheit im Außen, desto wichtiger wird die Sicherheit im Inneren und die innere Arbeit.
Ja.
Und eben dieses Zuhause in sich.
Ja.
Mann, da waren wir jetzt schon ganz schön philosophisch. Maria.
Dabei wolltest du glasklare Führungsgefühle, ne? Aber auch das sind Führungsgefühle.
Ja, Führungsgefühle können ziemlich gemischt sein und so überhaupt nicht klar. Aber ich komme jetzt mal zu drei gefühligen Fragen, die ich dir gerne stellen würde.
Na, da mal los.
Genau. Nämlich, wenn du so an deine Zeit als Führungskraft zurückdenkst, was war da dein bislang angenehmstes Führungsgefühl?
Das angenehmste Führungsgefühl, was jetzt, was ich bekommen habe von meinen Mitarbeitern oder?
Was du irgendwie gespürt hast, sei es, dass du es von anderen bekommen hast, sei es, dass es aus dir heraus gesprudelt ist.
Das ist etwas später als in dem Moment, wo die Führung war, also eher wieder retrospektiv. Aber die Verbindung mit den damaligen Mitarbeitern, die ich heute noch habe und die teilweise wirklich enge Freundschaften sind, das ist so das bleibendste, glücklichste Gefühl, dass ich mit vielen noch verbunden bin und auch wirklich gut verbunden bin. Also das, der Austausch, das ist ein sehr gutes Gefühl. Für mich selbst war ein sehr gutes Gefühl, als ich wusste, jetzt habe ich die Wahl gewonnen, nachdem mein Vater mich da jahrelang getriezt hatte damit. Und zwar absolute Mehrheit. Das war ein gutes Gefühl, als ich wusste, okay, wir sind jetzt hier tatsächlich eins. Ich bin so, wie ich bin, ich. Und wir verstehen uns und wir ziehen an einem Strang. Und also es war auch ein sehr gutes Gefühl. fast alle aus der Zeit machen heute Karriere. Die sind sehr, sehr weit gekommen in ihrem Leben und diese Verbundenheit, die wir heute noch haben, die irgendwie sagen, ja, du warst nicht immer easy und du warst immer sehr streng, aber das war das Beste, was mir passieren konnte mit dir. Sowas ist auch sehr, was sehr Schönes.
Also dieses Feedback und es zu sehen, ja, dass andere da offensichtlich gewachsen, ja, sind durch deine Führung.
Und was mich übrigens auch sehr gefreut hatte, immer wieder, aber das war sogar parallel zu meinem Job, selbst wenn sie mich nicht mochten, selbst wenn ich Entscheidungen getroffen habe, die für sie nicht so schön waren, ich hatte immer den Ruf, ich bin vielleicht hart und streng und so, aber ich bin fair und gerecht. Und das hat mir gefallen, weil das zieht sich auch so durch mein Leben, dass ich so eine gewisse Fairness oder Gerechtigkeit habe und dass ich darin berechenbar war. Es war auch ein schönes Gefühl.
Mhm. Zweite gefühlige Frage, das Gegenteil, was war denn so das unangenehmste Führungsgefühl, das du kennengelernt hast?
Wie jeder Mensch. Das Schlechte kommst du raus. So, wie lange haben wir noch Zeit?
Also bitte, bitte nur ein Gefühl.
Sind wir nicht alles so, sag was Gutes, zähl deine Stärken auf. Oh, da wird aber gedacht, ja. Sag deine Fehler, sag, was dir noch fehlt. Oh, da wird aufgezählt, ja. Wir sind alle so. Also, sehr viele Fehler, sehr viel. Aber ich glaube, das Mieseste, worüber ich mich heute noch so aufhänge und doof finde, war, ich bin ja ein ganz impulsiver Mensch und ein ganz extrovertierter Mensch. Und ich fand so meine Wutanfälle und mein Geschrei und so, das finde ich einfach alles total peinlich, auch nachträglich peinlich. Das waren keine Glanzleistungen, aber ich bin oft so richtig emotional ausgerastet.
Also das heißt, das schreckliche Gefühl ist dann eher die Wut oder ist es jetzt die Scham?
Die Scham. Also ich kann die jetzt ein bisschen besser steuern. Ich meine, ich bin jetzt auch alt, ne? Ich kann jetzt besser damit umgehen. Ich kann sie jetzt auch in Leidenschaft umwandeln. Aber dieses Schämen und diese so ein HB-Männchen in Frau, das immer da so an die Decke geht und so, das ist wirklich erbärmlich peinlich. Das Glück, das ich hatte, war, dass wir alle gleich alt waren. Also ich war gleich alt mit dem Team und das Team mit mir und wir waren so alle eins, dass wir am Ende irgendwie dann doch wie so eine Freundschaftsklicke über alles hinweggeguckt haben. Und trotzdem bleibt es zurück als große Peinlichkeit für mich.
Okay.
Unangenehm.
Dann schnell zur letzten Frage bei den gefühligen Fragen. Welches war das wertvollste Führungsgefühl?
Das wertvollste? Das wertvollste, wenn ich Gemeinschaft gespürt habe, wenn ich, das ist ja auch ein Buzzword, Teamkultur und Team, aber tatsächlich ist es was ganz Besonderes, wenn 28 Personen eins sind und dann eins ziehen und Erfolge gemeinsam feiern und sich abklatschen und bei Schwierigkeiten sich gemeinsam hinsetzen, dieses Gemeinschaftsgefühl. Mhm. Dieses, und das hat ja so viele Gefühle nach sich. Das hat ja Zusammenhalt, das hat ja Dankbarkeit, das hat so viel Schönes dann, wenn man so Gemeinschaft, also wie in guten Familien, wenn die Gemeinschaft, wie unter Freunden, die Gemeinschaft, so, also das war wirklich das Besondere. Mhm. Ja.
Danke. Und weißt du, was ich toll finde und was ich auch lerne bei dieser Frage oder bei diesen Fragen, die ich noch gar nicht ganz so oft gestellt habe, meinen Gästinnen, dass es doch für viele Führungskräfte eine große Rolle spielt, in Verbindung zu sein und andere zu spüren.
Ja.
Also, dass Führung mitnichten der Job ist, bei dem man als Heldin alleine die Dinge regelt und die Welt rettet, sondern
ja,
dass es, würde ich mal sagen, den meisten Führungskräften darum geht, mit anderen zusammen
100%
etwas auf die Füße stellen zu können.
100% richtig, weil sonst wäre man ja keine Führungskraft. Man wäre so ein Alleinkämpfer, ne? So ein Selbstständiger, der alles für sich bestimmt und kein Widerwort kriegt, weil keiner da ist. Und genau, als Führungskraft, ich glaube wirklich, dieses Gemeinschaftsgefühl und diese Verbundenheit mit dem Team, ja, das ist was ganz Besonderes, ja. Ja, 100%.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Lass uns mal noch mal auf ein Thema gucken, wozu wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, nämlich dein jüngstes Projekt, die Montagsfreude. Was hat's damit auf sich?
Auch das ist eine Fortsetzung meines Werdegangs praktisch. Ich bin ja seit 2007 als Trainerin für Sales-Teams, für Führungskräfte unterwegs und ich wollte schon immer. Das, was ich als gute Tipps erachte, wie man als Team miteinander umgeht, wie man Konflikte löst, kommuniziert, durch Krisen geht, Zeit organisiert, all das, wollte ich gern tatsächlich irgendwie so bloggen oder mal darstellen. Und letztes Jahr hatte ich nicht so viele Aufträge, weil die Krisen ja irgendwann dann doch auch bei meinen Kunden sehr reingehauen haben. Und dann habe ich das umgesetzt. Und Montagsfreude ist eigentlich eine Antwort auf Montagsfrust und Monday Blues und sogar Montagsdepression. Die Website ist voll mit Studien, was es da alles gibt. Arbeit und unsere Tätigkeit ist nun mal eine der wichtigen 5 Säulen unserer Identität. Und warum ich da den Tag meines Lebens vergeuden soll mit Frust und mit Depression, und da wollte ich so gegensetzen: Organisier dich besser, achte auf dich, bleib gesund, bleib fit, bilde dich weiter, entwickel dich weiter, bleib neugierig. Und dann, ja, ist auch der Montag mit sehr viel Spaß und mit sehr viel Energie und mit sehr viel Motivation eben zu bewältigen. Und alles, was ich da mache, ist Tipps für die Arbeit zu geben.
Das heißt, man findet dich im Internet unter www.montagsfreude.de. Man findet dich auf Instagram unter auch Montagsfreude.
Auch Montagsfreude.
Und man kann sich registrieren auf deiner Website und hat dann Zugang zu ganz vielen Videos mit Impulsen, also eigentlich mit all den Dingen, die du hier in Teilen auch schon mit uns geteilt hast.
Genau.
Sehr schön.
Genau.
Wie viel hat die Lebensfreude mit deiner griechischen Herkunft zu tun?
Sicher auch. Also wenn ich da bin zum Beispiel, da erlebe ich, und ich glaube, das ist ja auch tatsächlich so gesagt, dass der Süden sich immer nach der Produktivität des Nordens sehnt, ne? Diese Pünktlichkeit, diese Zuverlässigkeit, diese ja Produktivität, die wir hier haben, generell der Norden. Also Deutschland ist natürlich dein Zugpferd für die Griechen. Aber der Norden sehnt sich eben auch nach der Leichtigkeit, nach der Lebensfreude, nach dieser Sonnenenergie des Südens. Und da ist ganz viel dran, weil ich das jetzt die letzten 12 Jahre, ja, ich will sagen, mit oft nach Griechenland reisen oder auch Sie hierher einladen. Tatsächlich, das war wie eine Feldforschung, die ich da betrieben habe. Da unten ist wirklich mehr Lebensfreude. Und Lebensfreude im Wortsinne von, ach, da freut man sich wieder, wenn die Sonne scheint. Ist das nicht ein toller Tag? Und dann freut man sich nicht nur, dann sagt man das und dann will man Bestätigung. Dann sitzen da 10 Mann und dann sagen sie, in der Tat, heute ist ja besonders schön. Der Tag ist wie jeder. Aber die bestätigen sich da so viel Positivität und dann bestellen die was zu essen. Also heute ist der Fisch aber besonders lecker. Und dann ist jeder Tag besonders schön. Und das macht Glücksgefühle, das macht auch Freude. Und die Freude reservieren auch, wenn ich erst das gemacht habe oder das erreicht habe, das ist keine Freude. Freude ist, jeden Moment tatsächlich zu leben. Und ich habe jetzt vor 12 Jahren begonnen, wieder Griechenland ein bisschen mehr in mein Leben zu ziehen, weil vorher dachte ich, ich muss die Welt sehen und dachte, nach Griechenland kannst du immer und habe das tatsächlich auch sehr vernachlässigt. Und jetzt tut's mir genau aus dem Sinne gut. Die Menschen dort, und ich glaube, das haben auch Italiener, das haben Spanier, das haben Portugiesen, die freuen sich des Lebens mehr, als dass sie das reservieren mit der Freude erst, wenn sie was erreicht haben, wenn sie ihren Job geschafft haben, wenn 9-to-5 fertig ist und so. Die leben anders. Und das hat ganz sicher ganz viel mit griechischen Wurzeln zu tun, ja.
Dieses sich erst freuen dürfen, wenn man etwas erreicht hat, das ist so, ich weiß nicht, ob das ein speziell deutsches Ding ist, ne? Aber das heißt, also ich muss erst etwas geleistet haben, erst die Arbeit, dann das Vergnügen und dann erst darf ich mich freuen. Dass aber unser Leben grundsätzlich ein Anlass zur Freude ist, das vergisst man so schnell.
Ja, und das ist eine Entscheidung. Lebensfreude ist wirklich eine Entscheidung, zu sagen, ich freue mich nicht erst, wenn ich fertig bin, ich mache jetzt auch meine Arbeit mit Freude. Ja. Oder ich mache das nächste Ziel mit Freude. Oder in dieses Gespräch, da versuche ich mal glücklich zu bleiben. Das ist alles eine Entscheidung tatsächlich. Das ist ja, wie man sich selbst so einstellt auf Gespräche, auf die Arbeit, auf den Tag, auf, genau. Nicht erst, wenn man was erreicht hat.
Es gibt dieses tolle Zitat, ich glaube, ist es Voltaire? Ich habe mich entschieden, glücklich zu sein, weil es gut für die Gesundheit ist.
Ja, so ähnlich, genau.
In diesem Sinne, Maria, würde ich gerne mit dir ein kleines Spiel spielen. Ich habe mir ein Spiel überlegt und habe es mal das Griechenland Lebensfreude A oder B genannt.
Oh.
Genau, also es klingt komplizierter, als es ist.
Okay.
Ich würde dir einfach immer zwei Optionen nennen und du wählst mal aus, was dir mehr Freude bereitet. Oder wovon du glaubst, wo wir mehr Freude mitnehmen können, wo Menschen mehr Freude mitnehmen können. Okay?
Mhm.
Du musst einfach immer auswählen zwischen A oder B.
Also, okay.
Und es geht um Freude, ne? Was generiert Freude? Also, griechischer Wein oder weiße Rosen aus Athen?
Da will ich die weißen Rosen nehmen, weil ich nicht so viel trinke. Und wenn ich trinken würde, weiß ich nicht, ob ich griechischen Wein wählen würde. Also weiße Rosen.
Okay. Also ein Voting für Nana Muscuri. Okay. Souvlaki oder Moussaka?
Ich glaube, ich würde Moussaka nehmen.
Okay, jetzt hoffentlich spreche ich es richtig aus. Yamas oder Prost?
Yamas finde ich irgendwie viel netter. Yamas. Zwei Silben, schnell, Doppel-M. Alles ganz schön, Yamas.
Okay. Wenn wir es mal in den Job übertragen, bei einer Feier mit dem Team, selber kochen oder selber singen?
Selber kochen. A, mache ich das sehr gerne und B, singen? Nein, ich kann nur den Mund bewegen, ich kann nicht singen.
Wenn es um Abschalten und Inspiration holen geht, Kultur in Athen oder Party auf Mykonos?
Oh. Am liebsten zur Wahl oder am Meer, am Strand, dann hätte ich das gewählt. Aber ich finde Party auf Mykonos genauso spannend wie Kultur in Athen. Beides. Sorry.
Okay.
Nicht entweder, oder? Sowohl als auch.
Okay, vielleicht das Meer kommt jetzt ins Spiel. Es geht nämlich um Kraft tanken. Blicke schweifen lassen in den blauen Himmel oder auf das türkise Meer.
Genau. Definitiv. Mehr.
Mehr.
Himmel hast du ja überall. Und das ist das Besondere am Meer, dass es immer so ein bisschen mit Sehnsucht verbunden ist. Deswegen lieben wir ja auch das Meer so, weil wir es hier nicht so doll haben. Und ja, auf jeden Fall mehr. Und was ich festgestellt habe, um das nochmal zu sagen, in den letzten Jahren, man muss nicht unbedingt ein Meer haben, um schwimmen zu gehen. Das Meer sehen, das Meer hören, das Meer riechen, das Meer, das hat auch ganz viel mit Erholung zu tun und mit Seele baumeln lassen. Ja, also auch im Winter das Meer.
Okay. Kraft tanken beziehungsweise ruhige Minute als Führungskraft. Tür schließen oder Spaziergang um den Block?
Spaziergang, weil früher war ich immer der Türschließtyp und seit ich bewusst kein Auto mehr habe, weil ich mehr laufen will, habe ich diese Kraft des Spaziergangs überhaupt erst entdeckt, weil ich bin ja selbst für 100 Meter ins Auto gestiegen und inzwischen laufe ich alles bis zu einer Stunde und wie viel da passiert, wie viel man loslassen kann, wie, und dann ist man an der frischen Luft. Also auf jeden Fall Spaziergang, auch wenn ich das erst mit Mitte 50 entdeckt habe.
Kino. My Big Fat Greek Wedding oder Alexis Sorbas?
Alexis Sorbas. Ich finde beide Filme toll, weil auch Greek Wedding spielt ja so toll und herrlich mit den ganzen Klischees der Griechen. Aber Alexis Sorbas war eins meiner allerersten Bücher. Und es war ein Buch, das ich sogar verfilmt genauso gut fand, weil oft ist es so, du liest ein Buch und dann ist der Film so schlecht. Aber hier fand ich beides toll. Und eins meiner Motti ist auch von Alexis Sorbas: Es gibt nichts, was du nicht schaffen kannst mit Verstand, Herz und Fleiß, also ungefähr so geht das also aus. Aber es gibt nichts, was du nicht schaffen kannst mit Verstand und Herz. Und das finde ich irgendwie, ja, auf jeden Fall Alexis Sorbas.
Okay, also ich gestehe, kleine Beichte von mir, ich habe angefangen, es zu lesen vor vielen, vielen Jahren. Und zwar aufgrund einer Empfehlung eines anderen Buches, was da heißt Die Romantherapie, Bücher für alle Lebenslagen.
Oh,
und
wow.
Alexis Sorbas ist offensichtlich ein Buch für eine Lebenslage, in der ich damals war. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Ich kann nur sagen, irgendwie hat es dann doch nicht zu mir gesprochen. Aber vielleicht nehme ich es nochmal zur Hand.
Also das Buch empfehle ich jedem, der irgendwie ein Problem gerade hat mit Fehlern oder mit Scheitern, wenn ich das nochmal sagen kann. Weil in keinem Buch, aber auch in keinem Film, da wird es ja auch sehr gut gezeigt bei Alexis Sorbas, sein ganzes Leben und Geld geht da drauf, da irgendwie so ein Konstrukt zu bauen. Und am Ende bricht aber alles zusammen und nichts klappt und alles ist kaputt. Und er steht da vor den Scherben und dann sagt er zu seinem Geldgeber, aber Chef, haben Sie schon mal gesehen, dass etwas so wunderbar zusammengefallen ist? Und das ist irgendwie so eine Lehre fürs Leben, weil, mein Gott, Dinge werden scheitern, Dinge werden schiefgehen, Projekte werden fehlerhaft sein, aber dann die Gabe noch zu haben, zu sagen, also so schön ist es aber bei keinem zusammengebrochen, das fand ich toll. Und ich habe es gelesen mit 17, also ich fand es schon damals toll.
Okay. Oh, jetzt haben wir zwei Fragen, die sind aber sehr unterschiedlich von der Range. Ich fange mal mit der, weil du beim Radio warst. Hast du SWR 3 gehört früher?
SWR 3, nee.
Also Zeus und Wibitzki sagen dir nichts?
Leider nein.
Schade. Oh. Weil ansonsten hätte ich dir gesagt, also nicht nix verstehen in Athen, Yannis Komplizis oder Mikis Zementidis, sagt dir nichts?
Ich bin Yannis und Nikos, wie sagst du mir nochmal die Namen?
Yannis Komplizis und Mikis Zementidis. Und es war der Hammer. Es war eine SWR3-Comedy von, die Moderatoren hießen Zeus und Wibitzki, zu den Olympischen Spielen in Athen. Und die haben also vorher über diese Bauphase, deswegen Yannis Komplizis und Mikis Zementidis.
Hey, Jesus, was da alles schief geht. Ach, das hätte ich gern gehört. Kann man das noch kriegen irgendwo?
Ich glaube schon. Also man muss mal schauen. SWR3 lief das damals und es war herrlich. Okay, also die beiden stehen für, du würdest beide wählen. Verstehe
ich.
Okay, dann lass uns mit einer nochmal philosophischen Frage rausgehen aus diesem Spiel. Von dem einen hatten wir es schon. Die Frage wäre, wo stimmst du eher zu? Bist du eher bei Sokrates, wenn er sagt, ich weiß, dass ich nichts weiß? Oder eher bei Heraklit, wenn er sagt, alles fließt?
Oh, ich liebe beides. Zu Krisenzeiten passt natürlich, alles fließt, nichts ist dauerhaft, das wird sich verändern, du wirst hier durchkommen. Da habe ich es viel benutzt. Aber ich weiß, dass ich nichts weiß, ist ja das, was mich antreibt. Ne? Immer mit so einem Bildungs- und Wissenkomplex, deswegen will ich immer lernen, deswegen will ich immer mehr studieren, mehr wissen und so. Beides.
Okay. Hast du ein Motto? Hast du ein Lebensmotto?
Das von Alexis Sorbas finde ich schon gut. Es gibt nichts, was du nicht schaffst ohne gesunden Menschenverstand und das Herz am richtigen Fleck. Und sonst habe ich ein Motto.
Muss man ja nicht.
Nee.
Frag nur.
Ich glaube, mein ganzes Leben ist ein Motto irgendwie. So, steh auf, fällst hin, steh auf, mach weiter, versuch's gut gelaunt, versuch's freudig, steh auf, wieder hingefallen, steh auf, was hast du gelernt? Vorgucken, planen, zurückgucken, lernen. Also, nee, so eins, nee. Habe ich leider nicht.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob man ein Motto braucht oder ob ein Motto reicht für ein ganzes Leben.
Eben. Das ist ja auch so nach Phasen, ne? Also ich weiß, dass dieses Pantarei, alles fließt, nichts ist dauerhaft, nichts bleibt, das hilft mir ungemein, wenn es mir nicht gut geht. Und das holt mich aber auch auf den Boden, wenn ich abhebe, weil ich denke, oh, jetzt ist alles toll. Da sage ich auch immer, nee, auch das wird sich ändern, ist alles in Bewegung, alles fließt. Deswegen, das hilft mir sehr in so Zeiten. Aber nee, so eins für immer habe ich nicht. Nee.
Maria, wir gehen in den Landeanflug.
Oh.
Und ich würde gerne mit dir zum Checkout zwei Fragen. Eine an dich, eine an mich. Nämlich, was nimmst du dir mit aus unserem Gespräch?
Also erstmal hätte ich jetzt noch bis morgen hier weiterreden können. Und das habe ich nicht gemacht. Es war so kurzweilig. Dann muss ich sagen, dass ich werde ja nie interviewt. Ich interviewe ja auch andere, ne? Aber so mal so klug gefragt zu werden, das fand ich irgendwie sehr interessant, mal so von mir zu erzählen. Und dann nehme ich aber auch mit, weil wir nie zusammen gearbeitet haben, wie viel wir uns ergänzen oder in wie viel wir ähneln. Und irgendwie hatte ich zwischendurch, als wir mal geredet haben, das Gefühl, Mensch, wir könnten noch mal zusammen ein Seminar machen. Das nehme ich mit.
Also den Gedanken nehme ich auch mit.
Und das war, als wir so ganz tief in Führungskräfte eingestiegen waren, dürfen die auch mal sagen, dass sie nichts können und dass sie nichts wissen oder dass sie das gerade nicht wissen. Da habe ich gedacht, Mensch, also mit dir zusammen was machen wäre auch toll. Also auch so eine Idee nehme ich mit. Und irgendwie ist es doch gar nicht so schlecht, so mal eine Stunde über sich zu reden und auch all seine Pleiten und alles, was schief ging und so. Aber um sich zu erinnern auch, ja, siehst du, es geht immer weiter. Es geht immer weiter und lieber mit Mut und Energie statt mit Angst und Sorge. Das nehme ich auch mit.
Ich nehme ja auch was mit. Also diese Idee, dass wir gemeinsam was machen könnten, also, dass du da jetzt erst drauf kommst, das ist ein anderes Thema. Nein, tatsächlich nehme ich mir die Demokratiefrage deines Papas mit, nämlich würde dein Team dich wählen? Ich finde das eine Hammerfrage, die man sich wirklich als Führungskraft mal stellen darf. Ja? Würden die anderen mich wählen?
Ja.
Und aber eine zweite Frage dazu eingefallen, jetzt eben im Revue passieren lassen dessen, nämlich würde ich mein Team wählen? Beziehungsweise was kann ich tun, um mich für mein Team entscheiden zu können? Also das so als Frage. Und einen dritten Punkt, den ich mitnehme, war deine Alexis Sorbas-Geschichte, nämlich, aber Chef, haben Sie schon einmal einen so wunderschönen Zusammenbruch gesehen? Also ich finde, das ist eine so großartige Einstellung gegenüber Misserfolgen oder gegenüber Krisen. Und das ist Ausdruck einer Gabe, auch im Schlimmsten irgendwie noch sozusagen das Rettende und das Schöne zu sehen. Das ist echt eine Qualität. Die möchte ich mir gerne mitnehmen.
Schön, wunderbar.
Also sehr gut, dass wir über Alexis Sorbas gesprochen haben. Maria, du hast es gesagt, ja, das ist irgendwie wie im Flug vergangen. Wir könnten auch noch eine Weile weiter plaudern und es ruft nach, wir müssen mehr zusammen machen. Fürs Erste lassen wir es aber mal hierbei. Wenn ihr da draußen genauso davon überzeugt seid, dass diese Gespräche hier kurzweilig sind, dann hätte ich einen Vorschlag, abonniert doch einfach diesen Kanal, um keine Folge zu verpassen, denn auch andere Gespräche sind ganz kurzweilig. Guckt mal auf Instagram unter Führungsgefühle-Podcast vorbei. Dann könnt ihr auch die wunderschöne Maria sehen und sehen, wie energetisch sie ist und wie sie strahlt. Und die Lebensfreude könnt ihr dann auch im Bild wahrnehmen. Und wenn ihr selber Lust habt, mal auf ein kurzweiliges Gespräch und eine Stunde Zeit für euch, um von euch zu erzählen, dann meldet euch bei mir, schreibt an christiane@führungsgefühle.de. Und schlag doch mal vor, mein Gast oder meine Gästin zu sein. Und dann schauen wir und kommen vielleicht ins Gespräch. Also vielen Dank an dich, Maria, für dieses tolle Gespräch. Vielen Dank an euch da draußen. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär. Eine Produktion der Podcastbude.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.